Meine Mutter hatte mir schon vor Jahren versprochen, Eisern zu sparen, um mir dereinst ein Brautkleid kaufen zu können. Victor Hugos Füllfederhalter gab meinem Schleier den Gnadenstoß, und obwohl ich wusste, dass es verrückt war, habe ich nie lieber für etwas Geld ausgegeben. Das Etui mit dem Füllfederhalter in der Tasche verborgen, ging ich in die Mansarde zurück. Julian war aufgewacht und wartete auf mich. Wortlos zog er mich aus, und wir liebten uns zum letzten Mal. Als er mich fragte, warum ich weine, sagte ich, es seien Tränen des Glücks. Später, als er hinunterging, um etwas zu essen zu holen, packte ich meinen Koffer und legte das Etui mit der Feder auf seine Schreibmaschine. Ich steckte das Manuskript seines Romans in den Koffer und ging, ehe Julian zurückkam. An diesem Tag wurde ich 24 und wusste, dass das Beste meines Lebens bereits Vergangenheit war. Wieder in Barcelona ließ ich einige Zeit verstreichen, bevor ich Miquel Moliner aufsuchte. Ich musste Julian vergessen, und mir wurde klar, dass ich keine Antwort wüsste, wenn mich Miquel nach ihm fragen würde. Als wir uns wieder sahen, brauchte ich ihm gar nichts zu sagen. Er schaute mir bloß in die Augen und nickte. Er gestand mir, er befinde sich in wirtschaftlicher Bedrängnis, denn er hatte fast das ganze geerbte Geld für seine philanthropischen Schenkungen ausgegeben und jetzt versuchten ihn die Anwälte seiner Geschwister aus seinem kleinen Palast zu werfen. Seine Einkünfte als Kolumnist und Übersetzer erlaubten es ihm bei weitem nicht, so einen Wohnsitz zu unterhalten. »Das Schwierige ist nicht, einfach so Geld zu verdienen«, klagte er. »Das Schwierige ist, es mit etwas zu verdienen, was es wert ist, dass man ihm sein Leben widmet.« In diesen Monaten, die ich fern von Julian verbrachte, war Penelope Aldaya zu einem Geist geworden, der mir den Schlaf und den klaren Verstand raubte. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich, so ganz gegen meinen Willen, jemanden derart hassen konnte, den ich nicht einmal kannte, den ich kein einziges Mal gesehen hatte. Eines Tages, als wir durch den Kreuzgang der Kathedrale spazierten, erklärte mir Miquel erneut seine Liebe. Ich schaute ihn an und sah einen einsamen Menschen ohne Hoffnung. Ich wusste, was ich tat, als ich ihn mit nach Hause nahm und mich von ihm verführen ließ. Ich wusste, dass ich ihn betrog und dass er es ebenfalls wusste. Aber ich hatte sonst nichts auf der Welt. So wurden wir Geliebte aus Verzweiflung. In seinen Augen sah ich, was ich in denen Julians hätte sehen wollen. Ich spürte, dass ich mich, wenn ich mich ihm hingab, an Julian und an Penelope und an allem rächte, was mir verwehrt war. Miquel, krank vor Verlangen und Einsamkeit, wusste, dass unsere Liebe eine Farce war, und trotzdem konnte er nicht von mir lassen. Eines Abends, fast ein Jahr nach meiner Rückkehr aus Paris, bat ich ihn, mir die Wahrheit über Penelope zu erzählen. Er hatte getrunken und wurde aufbrausend, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Voller Wut beschimpfte er mich und beschuldigte mich, ihn nie geliebt zu haben, eine ganz gewöhnliche Nutte zu sein. Er riss mir die Kleider in Fetzen vom Leib, und als er mich vergewaltigen wollte, legte ich mich hin und bot mich ihm widerstandslos an und weinte leise. Miquel brach zusammen und flehte um Verzeihung. Wir umarmten uns im Dunkeln und ich bat ihn um Vergebung für all die Schmerzen, die ich ihm zugefügt hatte. Da sagte er mir, wenn ich es wirklich wolle, würde er mir die Wahrheit über Penelope Aldaya erzählen. An jenem Sonntag des Jahres 1919, an dem Miquel Moliner zur Estación de Francia gegangen war, um seinem Freund Julian die Fahrkarte nach Paris zu geben und sich von ihm zu verabschieden, wusste er bereits, dass Penelope nicht zu dem Stelldichein käme. Als Don Ricardo Aldaya nämlich 2 Tage zuvor aus Madrid zurückgekehrt war, hatte ihm seine Frau gestanden, sie habe Julian und ihre Tochter Penelope zusammen im Zimmer der Kinderfrau Jacinta ertappt. Jorge Aldaya wiederum hatte Miquel verraten, was am Vortag geschehen war, und nahm ihm den Schwur ab, es nie jemandem zu erzählen. Er berichtete, auf diese Enthüllung hin sei Don Ricardo vor Wut explodiert und brüllend zum Zimmer Penelopes gelaufen, die sich beim Geschrei ihres Vaters eingeschlossen habe und vor Schreck in Tränen ausgebrochen sei. Don Ricardo trat die Tür ein und fand Penelope auf den Knien, zitternd und um Vergebung bittend. Da gab er ihr eine Ohrfeige, die sie zu Boden warf. Nicht einmal Jorge war fähig, die Worte zu wiederholen, die Don Ricardo ausstieß, glühend vor Zorn. Mitten in der Nacht kam der Arzt. Señora Aldaya führte ihn in das Zimmer, in dem Penelope eingeschlossen war, und wartete in der Tür, während er sie untersuchte. Als er wieder herauskam, nickte der Arzt nur und nahm seine Bezahlung entgegen. Jorge hörte, wie Don Ricardo zu ihm sagte, wenn er jemandem erzähle, was er gesehen habe, werde er persönlich seinen Ruf ruinieren und zu verhindern wissen, dass er je wieder praktiziere. Sogar Jorge war klar, was das bedeutete. Jorge erzählte Miquel, dass er sich um Julian und Penelope große Sorgen machte. Er verstand die Tragweite dieses Zornes nicht. »Da muss sonst noch etwas sein«, sagte er. Don Ricardo hatte bereits angeordnet, Julian aus der St. Gabriel-Schule hinauszuwerfen und sich mit seinem Vater, dem Hutmacher, in Verbindung gesetzt, um ihn unverzüglich in die Armee zu schicken. Als Miquel das hörte, war ihm klar, dass er Julian nicht die Wahrheit sagen konnte. Wenn er ihm erzählte, dass Don Ricardo Penelope eingeschlossen hatte und dass sie vermutlich schwanger war, würde er niemals den Zug nach Paris besteigen. Aber wenn er in Barcelona bliebe, wäre das sein Ende. So beschloss er, ihn anzuschwindeln und nach Paris fahren zu lassen, ohne dass er wusste, was geschehen war, und im Glauben, über kurz oder lang würde Penelope ihm nachfolgen. Einige Wochen später erhielt Miquel den Brief, den ihm Julian unter falschem Namen aus Paris schickte, worin er ihm seine Adresse mitteilte und sagte, es gehe ihm gut und er vermisse ihn und sich nach seiner Mutter und Penelope erkundigte. Eingeschlossen war ein Brief an Letztere, den Miquel von Barcelona aus weiterschicken sollte, der erste von vielen, welche Penelope nie zu Gesicht bekommen sollte. Miquel schrieb Julian wöchentlich und erzählte ihm nur das, was er für angebracht hielt, also sozusagen nichts. Julian seinerseits berichtete von Paris, davon, wie schwer ihm alles falle, wie allein und verzweifelt er sich fühle. Miquel schickte ihm Geld, Bücher und seine Freundschaft. Mit jedem Brief sandte Julian auch einen für Penelope. Miquel schickte sie von verschiedenen Postämtern aus weiter, obwohl er wusste, dass es sinnlos war. In seinen Briefen fragte Julian unermüdlich nach ihr. Miquel konnte ihm nichts sagen. Von Jacinta wusste er, dass sie das Haus in der Avenida del Tibidabo nicht mehr verlassen hatte, seit ihr Vater sie im Zimmer im dritten Stock eingeschlossen hatte. Eines Abends trat ihm Jorge Aldaya zwei Blocks von seinem Haus entfernt aus dem Schatten entgegen. Jorge sagte, er komme, um ihm und seinen Freund Julian einen Gefallen zu tun, gab ihm einen Brief und legte ihm nahe, ihn an Julian weiterzuleiten, wo immer er sich auch verstecken möge. Zum Besten von allen. Der Umschlag enthielt ein von Penelope beschriebenes Blatt. »Lieber Julian, ich schreibe dir, um dir zu sagen, dass ich demnächst heiraten werde und dich zu bitten, mir nicht mehr zu schreiben, sondern mich zu vergessen und noch einmal neu anzufangen. Ich grolle dir nicht, aber ich wäre unaufrichtig, wenn ich dir nicht gestände, dass ich dich nie geliebt habe und nie werde lieben können. Ich wünsche dir das Beste, wo immer du sein magst. Penelope.«